SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Immer in Bewegung, auf dem Papier und buchstäblich. Die neue Schweizer 50er-Note. Im Tagesgespräch ist die Frau, die die Note designt hat. Manuela Pfrunder bei uns um eins. Dann war da was? Die Netzbetreiberin Swissgrid gibt umfassende Entwarnung. Die Stromknappheit in der Schweiz sei vorbei. Das große Sicherheitsupdate. Der populäre Kurzmitteilungsdienst WhatsApp verschlüsselt neu die Nachrichten. Und zwar alle und bei jedem. Und in Libyen unterstützt die Schattenregierung der moderaten Islamisten jetzt die Einheitsregierung.
Wenn es eine Einheitsregierung gibt, dann ist die Chance sehr groß, dass die nach kurzer Zeit die UNO, die Westmächte, die NATO, die Amerikaner um Hilfe bitten wird im Kampf gegen den Islamischen Staat.
Das sagt NZZ-Korrespondent Ulrich Schmid im Rendezvous. Am Mikrofon Simon Loy. Guten Mittag. Nationalbankpräsident Thomas Jordan sieht man selten lachen. Heute bei der Präsentation der neuen 50er-Note lachte er aber. Wohl vor Erleichterung. Denn sie kommt 5 Jahre verspätet, wird uns aber ab nächster Woche von den ersten Bankomaten ausgegeben. Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier mit allen wichtigen Informationen zum neuen grünen Schein.
Nun, meine Damen und Herren, sind Sie für den großen Moment bereit?
Sichtlich stolz präsentierte Nationalbankpräsident Thomas Jordan die neue 50-Franken-Note. Sie ist weiterhin grün. Neu schmückt sie aber kein Frauenporträt mehr, sondern eine Hand, die einen Löwenzahn hält, und ein Globus. Auf der Rückseite ist ein Bergpanorama abgebildet und ein Gleitschirm. Was sie damit symbolisieren will, erklärt die Gestalterin der neuen Note, Manuela Pfrunder.
Auf der 50er-Note erzählen wir die Geschichte vom Wind, die in Verbindung steht mit der erlebnisreichen Seite der Schweiz.
Zeit, Licht, Wasser, Materie, Sprache und eben Wind. Diese großen Themen sollen die vielseitige Schweiz repräsentieren. Die Hand und der Globus sowie ein real existierender Ort der Schweiz sind dabei wiederkehrende Elemente, die auf allen neuen Noten zu sehen sein werden. Die neue Notenserie soll aber nicht nur gestalterisch anspruchsvoll sein, sie soll natürlich vor allem auch schwierig sein zu fälschen. Dazu beitragen soll zu einem großen Teil das neue Papier. Dieses Substrat nennt sich DuraSafe. Fritz Zurbrück, Mitglied des Direktoriums der Nationalbank, erklärt.
Si tratta di un supporto per banconote a 3 strati.
Es handelt sich dabei um ein Substrat aus 3 Schichten, das besonders stabil sein soll. Innen ist ein Kunststoffkern, außen sind 2 Baumwollschichten. Damit soll sich die neue Note immer noch wie die alten anfühlen. Die neue Note zu produzieren kostet rund 40 Rappen pro Stück. Das sind 10 Rappen mehr als noch die alte. Dafür soll sie aber auch länger halten, so Fritz Zurbrück.
Aber wir gehen schon davon aus, dass eben mit dieser neuen Technologie die Haltbarkeit oder auch der Widerstandskraft dieser Note erhöht sein sollte. Also wir gehen davon aus, dass die Lebensdauer höher sein sollte.
Nicht nur schwierig zu fälschen sollen die neuen Noten sein, sie sollen auch von der Schweizer Bevölkerung einfach auf ihre Echtheit überprüft werden können. Dazu gibt es diverse Sicherheitsmale, 15 an der Zahl. Zum Beispiel ändert der Globus seine Farbe, je nachdem, wie man die Note hält. Es gibt ein neues Tastzeichen für Sehbehinderte, ein Wasserzeichen und so weiter. Informationen dazu gibt's auf der Webseite der Nationalbank www.snb.ch. Die neue 50er-Note kommt am nächsten Dienstag, also am 12. April, in Umlauf. Die alten Banknoten bleiben bis auf Weiteres als Zahlungsmittel aber gültig. Und als nächstes kommt dann die 20-Franken-Note, welche bereits in Produktion ist und im nächsten Jahr in Umlauf kommen soll.
Richtig raffiniert, das neue Stück. Und die neue Note ist auch unser Tagesgespräch um 13 Uhr. Nun weitere Nachrichten des Tages mit Yvonne Lambricke.
Die Stromnetzbetreiberin Swissgrid hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert. Er betrug 88 Millionen Franken, das sind 9% mehr als im Vorjahr. Grund für die Gewinnsteigerung seien vor allem neu übernommene Netzanlagen. Swissgrid teilte außerdem mit, dass sich die Lage um die knappen Energiereserven in der Schweiz entspannt habe. Dazu hätten das milde Wetter und technische Aufrüstungen beim Energietransfer mit den Nachbarländern beigetragen. Damit Maturantinnen und Maturanden das nötige Rüstzeug für ein Studium mitbringen, sollen die Anforderungen in den Fächern Mathematik und Erstsprache präzisiert werden. Das fordert die kantonale die kantonalen Erziehungsdirektoren. Zudem sollen die Maturitätsprüfungen an den Gymnasien harmonisiert werden. Die Prüfungen würden damit in Bezug auf die Inhalte oder die Art der Bewertung in den Kantonen vergleichbarer. Eine Evaluation hatte 2008 ergeben, dass ein Teil der Schweizer Maturanden in Mathematik und Erstsprache zu wenig weiß. Die Kantone sollen die Zahl neuer Ärztinnen und Ärzte weiterhin beschränken dürfen. Der Bundesrat hat sich für eine dringliche Lösung bis Mitte 2019 ausgesprochen, welche Kommissionen von National- und Ständerat vorgeschlagen hatten. Nicht betroffen sind weiterhin Ärzte, die mindestens 3 Jahre in einem schweizerischen Spital gearbeitet haben. Die bisherige Kompetenz der Kantone zur Beschränkung der Ärztezahl läuft Ende Juni aus. Und im vergangenen Dezember hatte der Nationalrat eine neue, unbefristete Lösung für die Steuerung der Zulassung im letzten Moment abgelehnt. Nicht übertragbare Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für 80% der Gesundheitskosten in der Schweiz verantwortlich. Das sind rund 65 Milliarden Franken pro Jahr. Bund und Kantone wollen nun mit einer Strategie verhindern, dass solche Krankheiten überhaupt ausbrechen, oder sie wollen die Folgen mildern, wie es in einer Mitteilung der Bundesbehörden heißt. Ein Schwerpunkt der Strategie sei die Prävention. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat den Verdacht zurückgewiesen, er habe über eine Briefkastenfirma in Panama Gelder vor den Steuerbehörden versteckt. In den sogenannten Panama Papers, die ein internationales Journalistennetzwerk aufgedeckt hatte, kommt auch der Name des ukrainischen Präsidenten vor. Poroschenko erklärte, er habe die Gesellschaft eingerichtet, um nach seiner Wahl zum Präsidenten vor 2 Jahren seine geschäftlichen von den politischen Interessen zu trennen. Die Transaktion sei transparent gewesen. In Libyen zieht sich eine der Regierungen aus dem Machtkampf in dem Land zurück. Die Regierung in der Hauptstadt Tripolis gab bekannt, sie gebe auf, zugunsten der Einheitsregierung, die von der UNO unterstützt wird. Man wolle weiteres Blut vergießen und eine noch größere Spaltung des Landes vermeiden. Das Wetter: am Nachmittag fällt im Osten zuerst noch Regen, dann wird es von Westen her allmählich freundlicher. Die Temperatur erreicht etwa 15 Grad. Morgen ist es oft bewölkt, am Vormittag gibt es einzelne Schauer, am Nachmittag wird es verbreitet nass. Und mit 10 Grad ist es deutlich kühler. Im Süden scheint heute zeitweise die Sonne bei 19 Grad. Morgen Nachmittag gehen dann Gewitter nieder bei 18 Grad.
Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Maturität heißt Reifeprüfung und ist immer mehr ein frommer Wunsch. WhatsApp steckt unsere Handymitteilungen neuerdings ins Kuvert und schließt sie dort ganz, ganz gut ein. Libyen, ein Land im Chaos, sucht den Notausgang. Den Weg dorthin weisen moderate Islamisten, doch dorthin bewegen müssen sich alle. Schließlich die Angst der chinesischen Behörden vor dem Sittenzerfall im Internet. Doch zuerst ein Blick zurück. Es tönte ziemlich dramatisch, als die Betreiberin von Hochspannungsleitungen, die Swissgrid, im Winter in der Schweiz vor Stromknappheit warnte. Die Stauseen waren fast leer, weil die Elektrizitätsunternehmen viel Strom nach Italien verkauft hatten. Die Flusskraftwerke produzierten weniger Strom, weil es trocken war. Und auch Atomstrom gab es weniger, weil die beiden AKW Betznau abgestellt waren. Heute hat Swissgrid zurückgeschaut auf die Situation im Winter. Christian von Burg, Sie waren an der Orientierung dabei heute Vormittag. War es denn rückblickend wirklich so schlimm, wie es tönte?
Ja. Und nein. Was man sicher sagen kann, Swissgrid und die anderen Player in der Energiebranche, die wurden wirklich überrascht vom Ausmaß des Problems. Man könnte also sagen, das war ein heilsamer Schock.
War die Warnung nicht sowieso etwas komisch angesichts des Stromüberflusses, den wir da im Ausland ja haben?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig, aber das Problem beim Stromimport war dann ein Mangel an Transformatoren. Der Strom aus Deutschland und Frankreich kommt mit 380 kV zu uns und muss zuerst auf 220 kV transformiert werden. Swissgrid war sich zwar bewusst, dass es einen Mangel an solchen Transformatoren gibt, aber dass er so groß ist, das war den Swissgrid-Fachleuten nicht klar. Zu ihrer Entlastung kann man vielleicht sagen, dass sie das Hochspannungsnetz in den letzten Jahren erst sukzessive nach und nach von den Stromfirmen übernommen haben.
Swissgrid hat also stellvertretend gewarnt. Wäre Swissgrid denn auch schuld gewesen, wenn uns der Strom tatsächlich ausgegangen wäre?
Ja, nur wenn sie eine klare Fehlmanipulation beim Betrieb der Höchstspannungsleitungen gemacht hätten. Aber bei der Situation im letzten Winter haben eben zahlreiche Faktoren, Sie haben es gesagt, zusammengespielt. Zentral war auch, dass die Stromunternehmen im Frühherbst die Möglichkeit hatten, Strom zu guten Preisen nach Italien zu verkaufen. Sie haben damit ihre Stauseen so schnell geleert wie nie zuvor. Die verschiedenen Player spielen sich jetzt den schwarzen Peter gegenseitig zu, denn es stellt sich die ganz grundsätzliche Frage, wer trägt in so einem Fall welche Verantwortung für die Versorgungssicherheit?
Und diese Frage, die stellt sich eben erst aufgrund der Knappheit im Winter. Also auf diese Frage ist man erst gestoßen.
Ja, das ist richtig. Trotz gesetzlicher Regelungen zeigt es sich jetzt, dass seit der Teilliberalisierung im Strommarkt einiges doch noch zu wenig klar ist. Swissgrid, die Stromfirmen, aber auch der Bund und die ElCom als Aufsichtsorgan, die müssen sich jetzt alle zusammensetzen. Jörg Spickert, der Leiter Markt bei Swissgrid, sagt das so.
Wir brauchen im Rahmen dieser jetzt anlaufenden Diskussion eine klarere und eindeutige Regelung der Verantwortlichkeiten. Die ist derzeit tatsächlich nicht gegeben.
Sie hören es, da ist einiges offen.
Ich habe es ja zu Beginn gesagt, auch die Stauseen waren schuld an der Stromknappheit. Die waren einfach zu früh leer. Kann man denn die Stromunternehmen nicht daran hindern, zu viel Strom ins Ausland zu verkaufen?
Ja, das ist ein Dilemma, denn für viele Stromunternehmen ist es unterdessen ja sogar ein Minusgeschäft, wenn sie überhaupt Strom verkaufen. Da ist es ihnen nicht zu verargen, wenn sie doch noch möglichst gute Preise mit dem Wasser zu erzielen versuchen. Es ist geschickter, den Fühlgrad der Stauseen über Marktanreize zu steuern. Aber ja, es gibt im Wasserrechtsgesetz noch einen uralten Artikel, der das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung ermächtigen würde, das frühzeitige Ablassen des Wassers zu stoppen.
Also die Lage ist nicht einfach schwarz-weiß, sie ist komplizierter. Was sind nun die Lehren aus den Vorgängen der letzten Monate?
Ja, das ist nicht so kompliziert. Für den Import von Strom im Winter müssen jetzt die Transformatoren ausgebaut werden. Das sollte bis zur Mitte des nächsten Winters möglich sein. Und dann müssen, wie gesagt, die Verantwortlichkeiten klarer geregelt werden. Aber das wird wohl etwas länger dauern.
Das ist dann wieder der kompliziertere Teil. Das waren Informationen von Inlandredaktor Christian von Burg im Rendezvous. Uhr. Traumberuf Ärztin, Architekt oder Rechtsanwalt. Der Weg dorthin führt über die Universität und zuvor übers Gymnasium. Wer die Matura hat, ist reif fürs Studium oder sollte es sein. Ist aber nicht immer so, sagen die Unis. Neu sollen neue Regeln dafür sorgen, dass Maturanten fit fürs Studium sind. Inlandredaktor Samuel Buri.
Neu steht genau im Lehrplan, was man wissen und können muss nach dem Gymnasium.
Die Schraube muss etwas angezogen werden,
sagt Christoph Eimann, der Präsident der kantonalen Erziehungsdirektoren. Die Erziehungsdirektoren haben nämlich neue Regeln festgelegt, was am Gymi gelehrt werden muss.
Oberstes Ziel ist es, dass diejenigen, welche eine Maturität in der Schweiz absolvieren, auch künftig ohne eine zusätzliche Prüfung zu einer schweizerischen Hochschule gehen dürfen.
Eine Matura soll also weiterhin einen Studienplatz garantieren. Michael Hengartner ist Präsident der Uni- und Hochschulrektoren. Der Biologieprofessor weiß künftig besser, was er bei Maturandinnen und Maturanden voraussetzen kann.
Mir ist provokativ gesagt eigentlich egal, wie viel Biologie Sie haben, sofern ich weiß, was Sie haben, dann kann ich dort ansetzen. Was ich aber nicht gut nachhelfen kann, ist, wenn Sie nicht schreiben können oder nicht rechnen können.
Schreiben und rechnen, also in der Deutschschweiz Deutsch und Mathematik. Da gibt's Schwächen bei Studienanfängern. Das hat eine nationale Studie aufgezeigt. Darum die neuen Regeln zum Lehrstoff am Gymi. Das soll dazu führen, so der oberste Unirektor,
dass ein Student, der vom Aargau kommt und einer, der vom Glarus kommt, etwa die gleiche Qualität hat, also dass ein Vierer oder ein Fünfer in einem Gymnasium etwa das gleiche heisst.
klarer definierte Noten, klar definierte Kompetenzen schweizweit. Das ist das eine Mittel für etwas mehr Harmonie zwischen Gymnasien und Universitäten. Das andere, mehr Austausch zwischen Gymi und Uni, erklärt Christoph Eimann.
Damit die Schülerinnen und Schüler in den oberen Klassen eines Gymnasiums besser mitbekommen, was die Universität dann von ihnen verlangt. Das ist eine Maßnahme und da trägt man dieser Kritik aus den Universitäten Rechnung.
Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Kantonen, die ist zumindest teilweise den Unis zu verdanken. Diese hatten laut über Schwächen der Studienanfänger geklagt und sich überlegt, ob sie deshalb zusätzlich eigene Tests, eigene Quoten für Maturanten einführen sollen. Dieses Thema ist nun vom Tisch. Die Erziehungsdirektoren sprechen sich im Gegenzug auch gegen eine nationale Maturitätsquote aus, also dass nur ein bestimmter Prozentsatz der Schweizer Jugendlichen die Matura machen soll. Doch wird mit den neuen Regeln die Schraube angezogen, das Gymnasium strenger? Eigentlich nicht. Einige Kantone oder Gymis werden ihren Unterricht aber anpassen müssen, in Differentialrechnung oder Textverständnis etwa, damit ihre Schülerinnen und Schüler ohne Wissenslücke an der Uni starten können.
Wenn Sie gestern oder heute mit einem iPhone Nachrichten mit WhatsApp verschickt haben, ist es Ihnen wohl aufgefallen. Ein Fensterchen, in dem steht, dass Ihre Nachricht nur für den Adressaten lesbar ist. Denn WhatsApp, der Kurznachrichtendienst, der Facebook gehört, verschlüsselt neu alle Texte, Fotos und Videos konsequent. Bisher kamen nur Besitzer von Android-Handys in diesen Genuss. Ich habe unsere IT-Redaktorin Melin Sieber gefragt, sind WhatsApp-Nachrichten neu genau gleich sicher wie SMS?
Ja, im Gegensatz zu SMS bietet WhatsApp eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Bildlich gesprochen bedeutet dies für die Strafverfolgungsbehörden oder Kriminelle, dass, wenn ich ein SMS verschicke, ist das sehr unsicher. Es ist eigentlich so, als würde ich jemanden quer über die Straße meine Nachricht zurufen. Alle können sie hören, wenn sie denn die Ohren spitzen. Die neue Verschlüsselung bei WhatsApp hingegen ist so, als würde ich meine Nachricht in einem versiegelten Briefumschlag verschicken. Wer sie lesen will, der müsste bei mir oder der Empfängerin zu Hause gleich einbrechen.
Werden denn neu automatisch alle Nachrichten verschlüsselt oder gibt es weiterhin Ausnahmen?
Effektiv, es wird alles verschlüsselt, also Chats, Gruppenchats, Sprachnachrichten, Bilder, komplett alles. WhatsApp informiert jeweils auch mit einer kleinen Nachricht im Chatfenster, wenn denn die Konversation jetzt neu verschlüsselt ist. Dazu muss man jedoch die neueste Version von WhatsApp installiert haben. Man kann auch selber überprüfen, ob die Verschlüsselung überhaupt aktiv ist. Man kann unter dem entsprechenden WhatsApp-Kontakt nachschauen. Dort sollte es ein kleines Schlösschen geben, das anzeigt, ob die Verschlüsselung existiert.
Das sind eigentlich gute Nachrichten für uns Handykunden. Weniger Freude dürften allerdings die Geheimdienste haben, die Strafverfolgungsbehörden. Wie viel schwerer wird jetzt Ihre Aufgabe, wenn Sie zum Beispiel Kriminelle oder Terroristen überwachen wollen?
Bei der neuen Verschlüsselung von WhatsApp heißt das etwa, dass nicht einmal Facebook oder WhatsApp wissen, was denn eigentlich in den Nachrichten steht, die sie von A nach B übermitteln. Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste können also die beiden Unternehmen nicht einfach zwingen, die Nachrichten von ihren Nutzerinnen und Nutzern herauszugeben. Die Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste können nur die jeweilige Nutzerin oder den Nutzer direkt zwingen, also mit einer persönlichen Aufforderung, ihnen Zugriff auf die Nachricht zu geben. Eine andere Möglichkeit wiederum ist ein sogenannter Staatstrojaner. Das ist eine Sicherheitslücke, die verwendet wird, um heimlich in ein Gerät einzudringen und dort alles mitzulesen, was die Nutzerin oder der Nutzer dort tut.
Aber Staatstrojaner, die sind umstritten.
Das ist so, ja. In der Schweiz läuft derzeit eine Gesetzesrevision. Die soll eigentlich die gesetzliche Grundlage dafür schaffen, dass Strafverfolgungsbehörden Staatstrojaner einsetzen dürfen.
Das war von der SRF-IT-Redaktion Melin Sieber. Die EU und die Ukraine wollen enger miteinander wirtschaften. Doch im EU-Mitgliedsland Holland hat eine Gruppe Einwohner etwas gegen diesen Freihandelsvertrag. Diese Gruppe hat in Holland das Referendum gegen diesen Vertrag ergriffen und heute stimmt die Bevölkerung ab. Zwei Fragen ergeben sich daraus. Erstens, dürfen die Holländer das? Antwort ja. Die zweite Frage, passiert überhaupt etwas, wenn sie das Abkommen ablehnen heute? Antwort unklar. Elsbeth Gucker über ein Referendum mit umstrittener Haltbarkeit.
Abgestimmt wird über ein wirtschaftliches Anliegen, das Freihandelsabkommen mit der Ukraine. Es geht dabei aber auch um Politik. Die Gegner dieses Abkommens stellen die Sachlage so dar, dass die Niederlande die Ukraine unterstützten auf dem Weg in den Westen. Ihnen geht es eigentlich darum, mit ihrer Stimme ein antieuropäisches Signal abzugeben. Deshalb schürten sie in den letzten Wochen die Ängste der ohnehin schon europaskeptischen Bevölkerung. Mit Erfolg. Fast die Hälfte der Stimmberechtigten denkt jetzt, sie würden sich heute an der Urne für oder gegen eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine aussprechen. Im Jahrlager dagegen ging es oft um den russischen Präsidenten.
Zeg nee tegen de bemoeizucht van Poetin. Stem voor in het referendum op 6 april.
Sagt Nein zu Putins Neigung, sich in alles einzumischen und stimmt heute Ja. Diese Radioreklame, die seit Tagen auf dem öffentlich-rechtlichen Sender läuft, zielt auf das, was die Befürworter behaupten, nämlich dass eine Stimme gegen den Vertrag eine Stimme für Putin sei. Als sich gestern der niederländische Finanzminister und Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem den Fragen von Radiohörern stellte, wurde er von einem verängstigten Mann gefragt, ob ein Ja nicht Putin provozieren könnte. Das denke er nicht, sagte der Magistrat und fügte an.
Nee, das denke ich nicht, aber es macht mir ehrlich gesagt auch nicht so viel aus.
Ehrlich gesagt ist mir das egal. Ich finde, dass das Land und die Bevölkerung der Ukraine selbst über ihr Schicksal und ihre Zukunft bestimmen können müssen, so Dijsselbloem.
Selbst sein Lot und seine Zukunft kann bepalen.
Den Ukrainern ist bewusst, welchen Kampf die Niederlande durchmachen. Lasst uns nicht im Stich und stimmt für das Abkommen. Diesen Aufruf platzierten heute mehrere ukrainische NGOs in den niederländischen Zeitungen. Viele Mitglieder dieser Organisationen und selbst der berühmte Pianist vom Maidan sind in den letzten Wochen in die Niederlande gereist, um die Stimmbevölkerung zu einem Ja zu bewegen. Ihr Credo dabei lautete: Wir sind im Begriff, die Ukraine Schritt für Schritt neu aufzubauen und brauchen dieses Assoziierungsabkommen mit der EU. Ob dieses Engagement Früchte tragen wird, muss abgewartet werden. Laut den letzten Umfragen könnte eine knappe Mehrheit Nein stimmen. Trotzdem bräuchte dies aber nicht das Ende des Assoziierungsabkommens zu bedeuten. Denn erstens muss die Stimmbeteiligung mehr als 30% betragen, sonst ist das Referendum ungültig. Und zweitens ist diese Volksbefragung nicht bindend. Staatsrechtlich gesehen könnte Premier Mark Rutte das Ergebnis also ignorieren. Wenn man aber bedenkt, welch hohe Wellen das Thema geworfen hat, wäre es politisch unklug, den Volkswillen einfach so zu negieren. Wird das Referendum jedoch haushoch abgelehnt, könnte Rutte eine Aufteilung des Ukraine-Abkommens in Handel und Politik vorschlagen. So oder so wird in der EU aber bis zum 24. Juni diesbezüglich nicht gehandelt. An dem Tag sprechen sich die Briten für oder gegen die EU aus.
Libyen, nur gerade 600 Kilometer von Italien weg, ist seit Jahren ohne Stabilität. IS-Terroristen versuchen, das politische Chaos im Land auszunutzen. Das Chaos existiert, weil sich in Libyen zwei Regierungen um die Vormacht streiten. Die eine sitzt im Westen des Landes, in der Hauptstadt Tripolis, die andere im Osten, in der Stadt Tobruk. Damit diese beiden Mächte das Land nicht noch weiter auseinanderzerren, hat die UNO kürzlich eine dritte, eine Einheitsregierung gebildet. Heute nun ist Überraschendes passiert. Die Regierung in Tripolis hat sich aufgelöst. Die moderaten Islamisten wollen damit das Blutvergießen stoppen und die Spaltung Libyens vermeiden, wie sie sagen. Ulrich Schmid ist NZZ-Korrespondent und war vor kurzem in Libyen unterwegs. Ich fragte ihn, trauen Sie persönlich dieser Ansage aus dem Westen des Landes?
Ja, wenn man das wüsste. Es hat immer wieder Kehrtwendungen gegeben in Libyen. Die islamistische Regierung in Tripolis hat ja ursprünglich den Prozess zur Findung einer Regierung der Einheit unterstützt und sie hat sich dann im Frühjahr plötzlich wieder dagegen gewandt und jetzt unterstützt sie die Einheitsregierung wieder. Es sind hinter den Kulissen immer starke Machtkämpfe da und wie das weitergehen wird, ist wirklich sehr schwer zu sagen.
Wie erklären Sie sich denn diesen plötzlichen Gesinnungswandel jetzt wieder innerhalb der Schattenregierung?
Die islamistische Regierung in Tripolis ist eben auch gespalten. Sie wird im Grunde beherrscht von der libyschen Morgenröte, von der Bewegung libysche Morgenröte, die sich wie ihrerseits wiederum zusammensetzt aus Stämmen aus der Stadt Misrata. Misrata ist eine Stadt östlich von Tripolis. Und innerhalb dieses Machtgefüges gibt es eben auch sehr unterschiedliche Interessen. Und wir haben festgestellt, als der Chef der Einheitsregierung Sarraj letzte Woche in Tripolis gelandet ist, haben ihn Teile der libyschen Morgenröte unterstützt und andere Teile haben sich gegen ihn gewendet. In den Straßen von Tripolis kam es zu Schießereien. Das heißt, hinter den Kulissen ist ein Machtkampf im Gange und es scheint so, dass führende Familien aus Misrata, vertreten in der libyschen Morgenröte, sich eben auch mit Sarraj arrangiert haben.
Sie waren eben kürzlich in Libyen. Hinter welchen dieser Regierungen stehen eigentlich die Leute?
Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, betrachten den Prozess mit einer gewissen Distanz, das muss ich sagen. Es gibt eine sehr starke Spaltung zwischen Tripolis und Tobruk, das habe ich festgestellt. In Tripolis ist man vor allem über den General Haftar empört. Das ist ein Milizengeneral im Osten des Landes, der einen starken Einfluss auf die Regierung in Tobruk ausübt. Aber man gewährt der Einheitsregierung von Sarraj, die jetzt neu ins Land gekommen ist und jetzt die Macht übernommen hat, man gewährt ihr durchaus einen gewissen Bonus. Ich denke, wenn es der Einheitsregierung gelingt, die rivalisierenden Machtzentren in Tripolis und Tobruk an einen Tisch zu bringen, dann ist man dem Frieden einen recht beträchtlichen Schritt näher gekommen.
Wenn sich nun diese moderat-islamistische Schattenregierung zurückziehen will in Libyen, was heißt das eigentlich für die IS-Terroristen im Land?
Ich glaube, die IS-Leute beobachten diesen Prozess mit großer Skepsis. Ihnen wäre es natürlich recht, wenn der chaotische Zustand, in dem sich Libyen im Moment befindet, weitergeht. Wenn es eine Einheitsregierung Sarraj gibt, dann ist die Chance sehr groß, dass die nach kurzer Zeit als legitime Vertreterin Libyens die UNO, die Westmächte, die NATO, die Amerikaner um Hilfe bitten wird im Kampf gegen den Islamischen Staat. Und das ist natürlich etwas, was die IS-Leute zu fürchten haben.
Das heißt, mit dem Rückzug dieser Schattenregierung ist das Land nun der Ordnung einen kleinen Schritt näher gekommen?
Wenn es sich herausstellen sollte, dass die moderate Regierung von Al-Gawi in Tripolis tatsächlich jetzt die Regierung Sarraj unterstützt, wenn die Rivalität aufhört, wenn die andere Regierung in Tobruk auch noch mitmacht und vor allem der General Haftar, das ist ein weiterer Spieler, wenn er auch seinen Widerstand einstellt, dann könnte es sein, dass wir dem Frieden im Land ein Stück weiter gekommen sind, ja.
Ulrich Schmid arbeitet für die NZZ als Korrespondent. Und vor eins noch das da. Viel Gewalt und noch mehr nackte Haut. Chinesische Serien buhlen um Zuschauer und das nicht etwa im Fernsehen, sondern im Internet. Denn im Internet ist in der Praxis mehr erlaubt als im staatlichen Fernsehen. Doch die chinesische Regierung befürchtet, dass die chinesischen Sitten und sozialistischen Werte zerfallen und geht darum jetzt auch gegen populäre Online-Serien vor. Aus Shanghai, Martin Aldromandi.
Halbnackte Körper unter Wasser, Konkubinen und Krieger kämpfen und kopulieren. Das ist Go Princess Go, eine der beliebtesten chinesischen Serien. Darin wird ein Playboy in eine vergangene Kaiserdynastie zurückgebeamt. Dort wird er zur Frau, vergnügt sich zuerst mit Konkubinen, verliebt sich dann in den Kronprinzen. Eine verrückte Komödie mit einer nicht ganz logischen Handlung. Go Princess Go war im chinesischen Fernsehen nicht zu sehen, da viel zu freizügig. Stattdessen setzen die Produzenten voll aufs Internetpublikum. Medienexperte Zhao Min von der Shanghaier Fudan-Universität erklärt. Die Fernsehsender sind bei der Zensur strenger, nehmen diese sehr ernst. Deshalb kommen solche Inhalte erst gar nicht vor. Das Internet ist im Vergleich zum Fernsehen lockerer. Das gilt auch für die erfolgreiche Online-Serie Shangin, Addicted, über die schüchterne erste Liebe zweier Gimmischüler. Eine kurze Umarmung, ein Kuss auf die Stirn. Addicted zeigt zwar keinen Sex und keine nackte Haut, sie zeigt aber eine Beziehung zwischen zwei Männern. Und das ist im konservativen chinesischen Fernsehen schwierig. Im Gegensatz zum Internet, wo die Produzenten fast freie Bahn hatten. Denn die beiden Serien sind Opfer ihres eigenen Erfolges geworden. Go Princess Go nahm die Behörden Ende Januar vom Netz, um die anstößigsten Szenen zu entschärfen. Das Liebesdrama Shangin stoppten sie kurz vor dem Serienende ganz. Die Medien sollen chinesische und sozialistische Werte hochhalten, so die Weisung der Regierung. Zu viel Religion, Drogen, Sex oder Gewalt werden jetzt auch aus den Internetserien verbannt. Um es sich mit den Behörden nicht zu verscherzen, hat sich die chinesische Film- und Serienindustrie in der Zwischenzeit einen eigenen Kodex zugelegt. Das sei aber nicht das Ende der Online-Serien, sagt Professor Zhao Min. Sie werden weiterhin produziert, für den wachsenden Markt der jungen Chinesen, die kaum noch traditionelles Fernsehen konsumieren. Einfach mit weniger Religion, Drogen und Sex.
Martin Aldrovandi. Das hier, ich nehme sie raus, ist die alte 50er-Note. Und wenn Sie sie jetzt nicht sehen, eine Vorstellung davon haben Sie sicher. Und wenn nicht, ist es auch nicht weiter schlimm, denn jetzt kommt sowieso die neue. Bei uns im Tagesgespräch gleich im ersten und vierten nach Yvonne Lambricke und den Mittagsschlagzeilen.
Die Schweizerische Nationalbank hat die neue 50-Franken-Note vorgestellt. Darauf sind eine Hand, die einen verblühten Löwenzahn hält, und ein Gleitschirm zu sehen. Die 50er-Note wird ab nächstem Dienstag in Umlauf gebracht. Damit Maturandinnen und Maturanden das nötige Rüstzeug für ein Hochschulstudium mitbringen, soll klarer geregelt werden, was sie in den Fächern Mathematik und Erstsprache wissen müssen. Das fordern die kantonalen Erziehungsdirektoren. Der Bundesrat ist damit einverstanden, den Ärztestopp vorerst weiterzuführen. Noch lieber hätte er diese befristete Lösung dauerhaft ins Gesetz geschrieben. Der Nationalrat hat dies aber im letzten Dezember abgelehnt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.